Willkommen zur legendären Neujahrsfolge vom 4. Januar. Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick mit Klartext mit Lilly und CDU-Opa Dieter Breimann.
Hallo CDU-Opa.
Hallo.
Ich habe die Omas gegen rechts begrüßt und in dem Moment kommen sie.
Wo sind die Omas gegen rechts?
Ja, unter unseren Zuschauern.
Ah, die Omas gegen rechts. Ich grüße die Omas gegen rechts und wünsche ein frohes, neues, erfolgreiches, glückliches Jahr 2026 mit vielen Bekloppten, die um uns rum sind. Ach, ist das alles furchtbar. Ja. Das Jahr ist 4 Tage alt und wir sind schon nur umgeben von Bekloppten. Das ist ja irre.
Ja, aber das ist halt leider Gottes tatsächlich so, dass es einfach nur ein Tag ist, ne? Das Silvester. Es ändert sich nichts.
Ja, Silvester ist sowieso, sage ich jetzt mal als Ältester hier, der überschätzteste Tag des Jahres. Ja, da wartet man sein Leben lang auf die sensationelle Silvesterparty, die es nicht gibt. In Wahrheit ist es immer der gleiche Mist, den man macht. Und wenn man dann auf sein Leben zurückschaut, also wenn man so alt ist wie ich, und dann überlegt man, wie viele Silvester waren gut und man kommt gar nicht raus, es werden 3 oder 4 gewesen sein. Und ansonsten immer das Gleiche. Jedes Mal. Aber diesmal geht's richtig gut los.
Ja, es geht richtig gut los. Es geht auch richtig gut weiter. Ne? Ich weiß gar nicht, über was wollen wir denn als erstes reden? Über Venezuela?
Aber wir reden über die Bekloppten. Und wenn wir über die Bekloppten reden, dann müssen wir ja über alle reden. Ja. Wir fangen mit Berlin an. Weil Berlin hat für mich, also nicht Berlin an sich, sondern das, was da jetzt passiert ist, wirkt in meinen Alltag hinein, weil ich jeden Tag 4 bis 5 Mal erzählt bekomme, wie schlimm das ist, weil eine gute Freundin meiner Frau genau in dem betroffenen Gebiet wohnt. Und ich glaube, die hat jetzt noch 11 Grad in der Wohnung oder so. Ist jetzt nicht heimelig. Ich habe dann gesagt, ich wüsste, was ich täte. Ich ging sofort in ein Hotel. Ich wäre da schon. Ich würde sagen, wo ist die beste Hotelbar? Da bin ich. Aber man kriegt das halt mit. Und das Irre ist, es gibt ja jetzt ein Bekennerschreiben. Mhm. Und das Interessante ist, und das ist in einer anderen Hinsicht, finde ich das sehr interessant, nämlich, das ist ja angeblich eine linksextremistische Gruppe, Vulkan nennt die sich.
Von der wir vorher ja noch nie was gehört haben, interessant.
Ja, nicht nur das, aber man merkt vor allen Dingen daran, unser einer hält das natürlich direkt für die Möglichkeit, dass da wieder Anschläge verübt werden, um sich auszuwirken, später auf Wahlergebnisse. Und es ist auffällig, das letzte Jahr, so sehr ich mich darüber freue, gab es keine Anschläge von marodierenden Muslimen, die irgendwo Menschen umbrachten. Und vor der letzten Bundestagswahl gab es deren mehrere. Ja. Und wir haben jetzt wieder ein entscheidendes Wahljahr und ich befürchte,
es wird wild.
Es wird wieder kommen und es ist wieder der Versuch, Wahlverhalten zu beeinflussen und das gruselt mich ganz furchtbar.
Der Bundesnachrichtendienst hat auch schon Ende des Jahres, letzten Jahres davor gewarnt, vor Desinformationskampagnen aus Russland und dezidiert auch vor Anschlägen, die da kommen werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass nicht schon viele da dachten, dass das jetzt nicht mit rechten Dingen zugeht. Und Ja, also ich meine, wir erinnern uns an den Bauschaum mit Robert Habeck-Bildern. Wir erinnern uns an viele andere Geschichten, wo ich sage, ja, gemeinsam mit Bot-Bataillonen und Desinformationskampagnen und flankiert von den üblichen verdächtigen Nachrichtenportalen. Ich mache es absichtlich in großen Anführungsstrichen, da ist man halt dagegen, dass es in Deutschland eine andere Strömung geben könnte als die, die eben von Trump und Putin gewollt.
Ja, es fällt einem dann vor allen Dingen nichts dazu ein, wenn man selber aktiv bei Social Media ist, wo man das ja relativ massiv mitbekommt, was für Unfug da geschrieben und erzählt wird. Man sieht auf der anderen Seite, dass wenn man sich viel im realen Leben in der Gesellschaft bewegt, das nicht unbedingt kippt, aber so manche Dinge so eine leichte Schlagseite kriegen. Aber die Leute sind auch relativ vernünftig und
Ja, wobei ich schon immer wieder da um die Ohren geschlagen bekomme, verbal, ja, die Linken, und die sind ja genauso gewalttätig wie die Rechten, wo man einfach sagt, da sagt die Polizeistatistik aber was anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, welches Signal diese Vulkangruppe damit setzen möchte, wenn es denn eine linksradikale Gruppe ist, die den linksradikalen Gedanken dann in irgendeiner Art und Weise unterstützen sollte.
Ich glaube, wir sollten, es geht ja, also mir, ich muss mal Folgendes sagen, unter meinem letzten Video schrieb ein Kollege aus meiner Fraktion zu Recht, wir sollten auch mal aufhören, immer zu sagen, rechter oder linker Terrorismus, Gewalt wäre immer scheiße.
Das ist richtig.
Entschuldigung. Und dann habe ich, glaube ich, sinngemäß geschrieben, ja, das wäre schon so, aber es ist natürlich Gewalt gegen Menschen ist immer noch was anderes als Gewalt gegen Sachen. Ich kann diese Unterscheidung schon treffen.
Ja.
Generell ist aber, wenn ich jetzt, bleib mal bei dem Beispiel in Berlin, wenn ich das sehe, dann betrifft das ganz viele Menschen doch sehr extrem und das ist auch nicht mehr, wo ich sage, ist alles harmlos. Was ich aber glaube und wo ich mir wirklich den Kopf drüber mache, ist, dass wir nicht mehr immer weniger in einer Welt der Gewissheiten leben. Wir wissen es eben nicht. Da kommt ein Bekennerschreiben und Sie sehen ja, wie reagiert wird. Die einen schreien direkt, aha, linke Gewalt. Die anderen sagen direkt, na ja, das ist doch alles Fake und wenn so und so. Stellen wir uns mal vor, es wäre jetzt wirklich das, was von sogenannten, ich glaube, Wegwerfagenten heißen die, gemacht wurde, dann bedeutet das ja, da wird Gewalt ausgeübt von Leuten, wir können das nicht mehr klar adressieren.
Ja.
Und das ist genau dieses Ungewisse. Wir bewegen uns immer weiter aus der Welt der Fakten raus. Und das ist ja auch so frustrierend an diesem ganzen Rechtspopulismus. Wir müssen uns als Konservative gegen den Rechtspopulismus stemmen und begeben uns damit zwangsläufig in ein großes, alle Meinungen von rechts bis links umfassendes demokratisches Lager und sind gar nicht mehr in der Lage, da tatsächlich vernünftige Diskussionen zu führen, weil wir alle immer nur noch mit diesem Kampf beschäftigt sind, der ja das dann anscheinend bestätigt, diesen Vorwurf, na, die sind ja alle gleich, ja, die sind alle gleich Und wir sind die Besseren. Das ist alles nicht gut.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, in jeder Bevölkerungsschicht gibt es natürlich Idioten. Und auch unter den Linken gibt es Idioten, die genauso wie ein Fußball-Hooligan eben Spaß dran hat, irgendwie am Wochenende loszuziehen und Krawall zu machen. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht mehr darum, um den Hintergrund oder das Thema, sondern es geht einfach nur um Krawall. Und ich persönlich finde auch, dass ob jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus krawallmäßig oder auch Islamismus fußt ja alles auf der gleichen völlig ideologischen, also idiotischen Ideologie, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass man sich über Menschen wegen irgendeiner Sache drüber stellt. Und das ist etwas, wo ich grundsätzlich mal sage, das ist ein völliger Blödsinn. Ich glaube ganz einfach jetzt in diesem Falle, da müssen ja tatsächlich Profis am Werk gewesen sein, was die Polizei wohl erstmal gesagt hat, um eben so einen großen Schaden anzurichten. Wobei es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Glück war für die Leute, die das gemacht haben. Ich finde es einfach wahnsinnig krass, dass irgendwie das ist passiert und das Erste, was über den Ticker gegangen ist, ist, von der Polizei ein linksextremistischer Anschlag oder man müsse auch nach Russland ermitteln. Wo ich mir denke, so, okay, finde ich ja gut, dass nicht nur eben in die eine Richtung, aber ich finde, trotz alledem sollte man vielleicht da etwas ergebnisoffener vorgehen und nicht gleich irgendwie sagen, ja, Linksextremismus, nur weil es gerade en vogue ist, dass man alles irgendwie versucht, den Linken in die Schuhe zu schieben.
Ich glaube, das sehe ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass man, sagen wir so, man versucht Gegengewichte zu schaffen und man versucht in dieser abstrusen Auseinandersetzung eine Erzählung, wenn es denn so wäre, wir müssen ja immer vorsichtig sein. Ja? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, Bekennerschreiben und Gruppe sind echt. Gab übrigens interessant zu dieser Frage, die Sie aufwerfen, da bräuchte man mehr Know-how, lief in einer meiner CDU-Gruppen. Und zeigte da eine Bilder und sagte, das ist überhaupt nicht schwierig, die Leitungsnetze zu finden. Die kann jeder googeln. Und brachte dann entsprechende Bilder, weil da ging genau diese Diskussion ab. Das Schwierige ist ja, sollte es ein linksextremer Anschlag gewesen sein, ja, dann will ich da auch nicht relativieren, da fängt der Fehler schon an. Aber was viel schlimmer ist, was ist, wenn es jetzt gar kein linksextremer Anschlag war, wenn es so eine Propagandanummer, ich denke da immer an Goebbels und seinen Sender Gleiwitz, wenn das so eine Nummer war, da wird irgendwie behauptet, das ist linksextrem. In Wahrheit stehen da ganz andere hinter. Und das sind ja die Auseinandersetzungen, die wir inzwischen in allen Demokratien beobachten können. Wir können ja wirklich sehen, das sind genau die Auseinandersetzungen, die laufen und sie treffen auch, zumindest in Social Media, aber auch in der Realität, auf teilweise ganz, da fehlen vielen Menschen die einfachsten Voraussetzungen, das alles zu erkennen. Das finde ich total frustrierend. Ich find das ganz schlimm, wenn ich über Dinge rede und dann immer alles 100-mal erklären muss und relativieren muss, weil ich ja sonst Gefahr laufe, dass diejenigen das nicht verstehen.
Ja,
Das
oder
ist
verstehen
ganz
wollen,
schlimm.
ne? Verstehen wollen ist ja auch ganz häufig das
Ja,
Thema.
aber nehmen Sie mal ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Ich habe jetzt, also mir fällt auf, seit einiger Zeit, das Revival von Carl Schmitt. Carl Schmitt, also dem Staatsrechtler des frühen 20. Jahrhunderts in der Weimarer Republik, sehr pointiert gegen die Demokratie geschrieben, dann in der Nazizeit zumindest eine Zeit lang der Kronjurist der Nazis gewesen. Aber Und das muss man sagen dürfen, weil er hat selber keine Menschen umgebracht. Er war als Kopf ein ganz brillanter Denker. Und wenn ich das nicht mal mehr sagen darf, ja, wenn ich nicht mal mehr sagen darf, der war brillant, der war gefährlich, die Ideen sind falsch, die sind zu bekämpfen. Wenn ich das schon im Vorfeld nicht mehr sagen darf, dann brauche ich doch gar keine Diskussion mehr zu führen.
Nein, das ist aber auch, das glaube ich, ist auch nicht zielführend bei der ganzen Sache, weil auch wir müssen auch schon anerkennen, dass es eben Leute gibt, die durchaus ein Charisma haben oder durchaus klug manche Sachen erklären können, auch oder eben sozusagen Menschenfänger sind. Weil wenn wir das immer wieder rausnehmen, dann können wir ja die auch nicht bekämpfen. Ne? Also wir
Ja,
können
aber
nicht immer
dann,
nur sagen, die sind alle dumm, die sind alle dumm. Die haben halt eine andere Agenda.
ja, aber jetzt hier schreibt jemand, es fehlt Bildung. Jetzt frage ich Sie mal, also ganz direkt, gucken Sie, ich vergesse die Namen immer, gucken Sie sich die Figuren der AfD doch mal an. Ja, das sind doch alles Typen, die hätten früher als Türsteher oder so, ich will jetzt keine Berufsgruppe beleidigen, da muss man ja vorsichtig sein. Die hätten nicht als in wichtigen gebildeten Jobs irgendwie, hätten ihr Leben gefristet. Die gehen heute hin und rennen da in zu spacken Anzügen, auch alles egal, rennen da rum und erzählen Sachen. Und da frage ich sie, wer von denen ist denn Menschenfänger? Das sind doch keine Menschenfänger, das sind doch Jammerlappen.
Naja, der Kra hat schon seine Zielgruppe, die Weidel hat ihre Zielgruppe, der Höcke hat seine Zielgruppe, der Chrupalla hat seine Zielgruppe. Ich meine, das sind jetzt nicht immer die Leute, die sie dort ansprechen, sind nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte, aber die haben halt trotzdem eine Wahlstimme, ne?
Ich könnte ja zu jedem von den Figuren was sagen. Ja?
Aber dumm sind die ja eben nicht.
Naja, ich
Also,
sagte ja,
ne?
nein, aber es sind doch keine Menschenfänger. Das ist doch, Sie wollen mir doch jetzt nicht wirklich erzählen, dass Alice Weidel, ja, wenn man der zuhört, das ist doch eine Klemmschwester, die
Ja,
Frau.
natürlich ist die
Die
für,
ist doch
also für
so
mich ist die
verklemmt.
total fürchterlich. Aber
Ja.
es gibt Leute, die würden für Alice Weidel durch die Hölle gehen, durch über glühende Kohlen, weil sie die nur Alice Weidel. Und wenn man sowas hört, das ist ja, die Leute sind ja nicht Anhänger, das sind ja Sektenanhänger. Das ist ja, da ist ja überhaupt keine Reflexion mehr da. Da stehen die an einem CSD und hetzen gegen Schwule und dann sagt man, ja, aber eure Vorsitzende ist doch auch lesbisch. Ja, aber die ist ja eine coole Lesbe. Ja, aber wir können da auch vielleicht coole Schwule oder Lesben sein. Nö, das geht nicht. So, das ist ja, wo man sich denkt, das ist ja schon in sich so viel Be Bescheuertheit, aber die Leute sind unglaublich de dem hinterherhechelnd und irgendwas muss es ja sein. Ich weiß es ja auch nicht. Ich finde, nichts von dem spricht mich persönlich an. Nichts, wirklich gar nichts. Aber es muss irgendwas geben, dass diese Leute doch so eine Bewegung gegründet haben.
Also, wenn ein Spitzenkandidat einer Partei in einem, das müssen wir jetzt auch sagen, wir müssen mal die Verhältnisse zurechtrücken, in einem Land, was, glaube ich, weniger Einwohner hat als Berlin und gerade so viel wie Hamburg, ein paar mehr, wie Sachsen-Anhalt, wenn dieser Typ hingeht und sagt, ich schaffe die Schulpflicht ab.
Ja.
Ich meine,
Da
ich
finden
erkenne
sich
die
trotzdem
Absicht,
Leute, die da
ich
Applaus
zitiere
klatschen.
Goethe, ich erkenne die Absicht und bin verstimmt. Aber das muss doch der größte Honk begreifen, dass
Nein,
das
weil
Irrsinn
es
ist.
Leute gibt, die finden das gut. Die wollen ihre Kinder nicht auf die normale Schule schicken. Die wollen ihre Kinder daheim unterrichten. Das gibt es. Und
Ja,
diese.
wahrscheinlich mit ihrem Gang. Das ist doch alles, das ist doch genau das, was ich
Es
sage.
gibt Leute,
Das ist alles
die
irre.
ziehen in andere Länder, sobald ihre Kinder in die Schule kommen, weil sie so es für eine falsche Institution halten.
Ja, aber wie viele Sachsen-Anhaltiner sind das?
Es gibt ganz
Sieben,
viele, die,
achtzehn.
ja, und dann gibt es die, die Reichsbürger sind und die eben Deutschland eben nicht als Staat anerkennen oder sagen, wir sind die GmbH und sich. Es gibt so irre Menschen, glaube ich, die in ihrer Fantasiewelt da so gefangen sind, dass die auch gar nicht mehr rauskommen.
Sind wir gar keine GmbH? Mal sehen. Ich dachte, wollte mich schon bewerben, CEO werden. CEO
Das
der
Problem, das ich
BAD
sehe,
GmbH.
ja, das Problem, das ich sehe, ist, dass wir einfach keine gemeinsame Faktenbasis mehr haben. Also, und das fängt ja schon eben an, wenn ich mit Menschen spreche, die zum Beispiel im konservativeren, also konservativer als Sie, Spektrum sind, die mir erzählen wollen, eben, dass E-Mobilität nicht funktionieren kann. Wo man sich dann denkt, so, ja, gut, über was reden wir jetzt? Also, und
Aber
das.
das sind doch, das sind, das, nochmal, Sie können anpacken, was Sie wollen. Sie können die Themen anpacken, die Sie anpacken wollen. Es ist alles Bullshit. Ja, so hätte man, waren jetzt mit Freunden über Silvester in Holland an der See. So, das ist ja von hier aus nicht weit, da ist man 2,5 Stunden unterwegs. Beide fahren elektrisch, beide, also, ne? So, beide sind der Meinung, nie mehr was anderes. So, dann erleben sie aber in Gesprächen genauso diejenigen, die einem immer wieder den gleichen Mumpitz. Das ist ja alles Mumpitz. Können Sie sich nur daran erinnern, ja, Sie können sich da nicht dran erinnern, ich kann mich daran aber erinnern, als die Gurtpflicht in Deutschland eingeführt wurde. Die Gurtpflicht, da war bei den Frauen die Brust gefährdet. Mit so Argumenten
Ja.
kam man. Ja, Sie können sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Diesen Irrsinn in der
Ja.
Denke, den gab es immer, nur
Ja, den
früher
gab
hat
es.
das
Aber
keine
man hat
Rolle
sich aber
gespielt.
bei solchen Sachen auch mal gegen eine Mehrheit durchgesetzt. Es gab eine Mehrheit gegen die Gurtpflicht. Es gab eine Mehrheit gegen das Rauchverbot. Trotzdem wurde es gemacht. Und heute sind wir alle oder die meisten heilfroh, dass es so ist. Also selbst starke Raucher, die heute in ein Restaurant gehen, haben doch keinen Bock mehr, in dem Qualm von anderen zu sitzen. Also da muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und es gibt heute Mehrheiten gegen das Böllern. Es gibt Mehrheiten für eine Vermögenssteuer. Es gibt Mehrheiten für ein Tempolimit. Machen wir es? Nein, obwohl es eine Mehrheit gibt.
Ja, aber das hängt, also da fällt mir noch eine sehr komische, eigentlich wirklich komische Geschichte ein, die letzte Woche passiert ist. Ich komme mich jetzt drüber über das Tempolimit, weil eine NGO, eine sehr große NGO, ist ja der ADAC. Und der Vorsitzende des ADAC hat sich ja in einem Interview geäußert, die Spritpreise müssten steigen. Und daraufhin sind 5.000, das ist jetzt nicht viel, die haben vielen Mitglieder, fällt das mit den 5.000 kaum auf. Da würden
Aber
wir als,
immerhin.
als demokratische, große demokratische Parteien, die wir nur noch zwei sind, würden wahrscheinlich anfangen aufzujaulen, aber 5.000 Mitglieder sind da ausgetreten, weil der das gesagt hat. Das hat in meinen Augen, ich kann das alles verstehen. Man kann gegen ein Tempolimit sein. Das ist legitim, dagegen zu sein. Das ist nichts Unmoralisches. Aber wenn man zu dem Ergebnis käme, es zu machen, dann macht man es halt und setzt es durch und dann passiert genau das, was Sie sagen, nach einem Monat würde kein Mensch mehr darüber reden. Das hat auch was damit zu tun, ob Politik noch konfliktbereit ist. Das ist sie auch nicht mehr. Wir
Naja.
haben ein massives, also wir haben, ja, wir haben ein massives Problem in der Politik mit den Leuten in der Politik, die bei den Themen, es stehen ja nur 1% der Themen, die wirklich oben im Bewusstsein ankommen bei der Bevölkerung. Der Rest wird ja einfach abgearbeitet. Da haben sie nur noch wenige, die auch bereit sind, das zu machen, sagen, tun wir jetzt mal. Wo sie sagen, Böllerverbot, das ist doch Irrsinn. Es ist Irrsinn.
Ja, wenn wir
Gucken
jetzt
Sie,
mal uns
ich komme hier
überlegen.
zurück. Ich komme hier zurück aus Holland. Die Stadt ist nach 3 Tagen noch verdreckt von
Ich war
diesem
am ersten
Mist.
Aufräumen im Vogelschutzgebiet, wo geböllert werden darf, wo man sich denkt, habt ihr sie nicht alle miteinander? Silvester habe ich übrigens mit meinem einen Hund, der andere, der alte Hund, den hat Böller nie interessiert, der neue Hund, der junge Hund. Saß zusammengekauert auf der Couch mit mir, mehr auf mir irgendwie und hat sich gefürchtet. Und das ist, wo man sich denkt, ja, das ist der Hund, ja, der ist da, der ist daheim, aber was ist mit den ganzen Wildtieren, die aufwachen? Was ist mit den Menschen, die traumatisiert sind? Wo ich kann jetzt noch irgendwo nachvollziehen, dass man irgendwie die Raketen, die irgendwie schön glitzernd runterkommen, dass das irgendwie schön ist. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, sind diese Kanonenschläge. Und es
Nein,
ging
das
bei
ist
uns
nö.
ab 11 Uhr los und die Fensterscheiben haben gezittert, wo man sich denkt, sag mal, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Es
Das ist
sind
nö.
Hände abgesprengt worden, es sind Leute zu Tode gekommen, es sind Häuser abgebrannt, es sind Kirchen abgebrannt. Wenn wir uns mal vorstellen, was los ist, wenn auf einem Weihnachtsmarkt irgendwas Kleines passiert, ja, dann sind die Talkshows voll. Aber jedes Jahr akzeptieren wir diesen Terror von allen möglichen Deutschen, wie auch immer, welcher Couleur auch immer, die hier völlig durchdrehen. Und die Polizei sagt's und die Krankenhäuser sagen's und die Naturschutz sagt's und die Straßenreinigung sagt's und aber wir
Nein, das
zahlen
sind
nichts.
die, das sind die, das ist ja noch besser. Man kann ja, wenn man so einen tiefgreifenden Pessimismus bekommt, da könnte man das ja noch weiter ausbauen, könnte sagen, das sind dann die syrischen Pfleger, die in den Krankenhäusern die Bekloppten dann irgendwie pflegen müssen, die sich selber da halb amputiert hatten, weil sie diesen Mist machen
Ja.
mussten. Es ist lustigerweise in Holland gibt es, das war das letzte Jahr, dieses Jahr, dass es da noch Feuerwerk gibt, das ist ab nächstes Jahr verboten. Immerhin eine Regierung, wo auch der bekloppte Wilders eine Rolle spielt. Es gibt, wenn man das schon unbedingt haben will, ich weiß nicht warum, aber wenn man es denn unbedingt haben will, dann sollte man sich darauf verständigen, dass in jeder Stadt einen zentralen oder zwei zentrale Orte gibt, wo Profis diesen Mist abfackeln und alle sich dahinstellen können, sagen, boah, wow, ja, so rein in Flammen mäßig. Der ganze andere Mist, der ganze andere Quatsch, den braucht kein Mensch. Den braucht kein
Aber
Mensch.
das wollen die ja. Also ich meine, es gibt ja jedes Jahr dann diese Dokumentationen darüber, wie die Leute vor den Supermärkten oder Baumärkten oder wo man immer dieses Zeug kaufen kann, kampieren, um dort reinzukommen. Und dann gibt es Leute, die das ganze Jahr über sparen und Tausende in 10 Minuten in die Luft reinsprengen, wo ich mir denke, so, da fahre ich doch eine Woche in
Das
Urlaub
ist super.
von.
Das war super. Ich habe mal irgendwann gesehen, ach, nee, man will da auch diese ganzen Leute, die da in den Jogginganzügen auf der Straße. Oh nein, man will es einfach nicht. Und wir lassen uns von diesen Leuten und vor allen Dingen, was viel schlimmer ist, vor der vermuteten Ablehnung, das ist ja eine vermutete
Ja.
Ablehnung, vor der vermuteten Ablehnung und eventuell dem Theater, was losgeht, lassen wir uns abschrecken, solche Dinge durchzuziehen. Und ich kenne verdammt viele Leute. Also ich müsste jetzt wirklich nachdenken, einen kenne ich, aber ansonsten kenne ich keinen, der da Wert drauf legt. Keinen. So, und da muss man einfach sagen, die Gefährdungsmotive, eine klassische Punkt, wo Politik zum Ergebnis kommen muss. Nein, es reicht und zwar nicht mit Umwelt begründen. Das Schlimmste, was sie machen können, da diskreditieren sie nur das Ziel, sondern einfach sagen, das ist zu gefährlich und gerade in den aus Gefahrengesichtspunkten. Und da sagen wir das, es gibt keine Feuerwerke mehr, wird nichts mehr verkauft von dem Mist. Punkt. Dann muss man das einmal überstehen. Nach 2 oder 3 Jahren wird da kein Hahn mehr nach Krähen.
Sind wir mal ganz ehrlich, als Corona war und kein Feuerwerk erlaubt war, da war es doch auch kein Problem. Ja, und
Ist
da
nicht
haben die
nur der
Leute
CDU.
wirklich um viel, na, also wirklich viel verzichten müssen. Und da war aber das Feuerwerk so ziemlich das Letzte. Nur nach Corona gab es ja dann diesen Nachholeffekt, wo man sich denkt, Leute, ihr habt sie einfach nicht mehr alle. Ja, vorher nahm das Feuerwerk ab, dann hat man einmal gesagt, so jetzt nicht mehr, und dann kam der Trotz. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind, eigentlich bräuchten wir einen Kindergärtner als Bundeskanzler, um
Ja,
es
na,
mal.
aber was heißt ein Kindergärtner? Wir brauchen einfach, was der Politik wirklich fehlt. Und das ist meine feste Überzeugung. Die sollte weniger reden, die sollte mehr entscheiden und dann die Entscheidung gut kommunizieren und erklären. Und wenn das dann den Bürgern nicht passt, dann ist das so, dann können sie ja in 4 Jahren jemand anderen wählen. Wenn Ihnen das Thema, zum Beispiel dieses Thema, so wichtig ist.
Ja.
Ja, also da kann man kann über all diese Dinge, nehmen Sie mal das Rauchverbot. Das ist für mich ein Grund gewesen, dass ich aufgehört habe zu rauchen, weil ich gesagt habe, ich lasse mir von
Sie
niemandem,
haben
ich
geraucht.
habe geraucht, auch alles, Zigarre, Pfeife, Zigarette und zwar viel. Und als das Rauchverbot kam, 2009, habe ich aufgehört zu rauchen. Da habe ich gesagt, ich lasse mir nicht von jemandem vorschreiben, wo ich zu rauchen habe. Ich wurde noch so groß in der Zeit, von anständigen Menschen rauchen auf der Straße nicht. Und dann sagt der Staat auf einmal, du rauchst jetzt auf der Straße. Und dann habe ich gesagt, nee. Ich rauche überall, aber nicht auf der Straße. Ich bin da sehr dankbar für, aber es war die richtige Entscheidung. Ich habe sie damals nicht für richtig gehalten. Ich halte sie heute für richtig.
Ja, ich glaube, das würde
Und
auch
man
vielen
muss,
so gehen.
ja, und man muss auch einfach mal akzeptieren, dass Menschen anders denken und das ist ja auch so interessant. Das ist ein ganz faszinierendes Ding. Da gibt es 2 Soziologen, die haben darüber schon bei Corona ein Buch geschrieben, haben jetzt wieder eins geschrieben zum auftretenden digitalen Faschismus. Hoffentlich sage ich die Namen jetzt richtig. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die haben über den libertären Autoritarismus ein Buch geschrieben, da ging es um Corona und da ging es um die Verhaltensweisen der Menschen, die so abdrifteten. Ja? Und da gibt es eine tolle Erklärung für, das sind alles Mensch, oder heute haben wir es viel mit Leuten zu tun, die der Meinung sind, dass sie selber in jeder Beziehung das Maß aller Dinge sind. Also auch im Wissen, auch in der Kenntnis, in
Ja.
allem. Und jeder Versuch, das einzugrenzen, wird als Attacke auf ihre persönliche Freiheit verstanden. Das ist natürlich Irrsinn.
Ja.
Ja, also eigentlich funktioniert unser La System anders.
Ja.
Aber, also ich kann es nur jedem anraten, das zu lesen. Ein bisschen Soziologen, bla bla auch bei, aber Es ist so erhellend, weil man wirklich, man liest das, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also kurze Retrospektive, Corona. Ich kenne einige Leute, die da abgedriftet sind.
Ja.
Ja, gut ausgemeldet. Ich kenne einen Arzt, der ist völlig in diese Querdenker-Szene. Der ist
Ja, da
völlig,
kriege ich.
und man sitzt da und kann das gar nicht begreifen. Ja,
Ja,
und dann habe ich dieses Buch gelesen, da war mir alles klar. Der wusste natürlich alles besser und wir sind Idioten und er weiß das. Und jeder Versuch, ihm zu sagen, wo es lang geht, ist ein Eingriff in seine elementare Freiheit. Und deshalb musste der zu diesen doofen Querdenker-Demos und musste dagegen wettern und. Das sind all die Leute,
ich finde es ja ganz
die
interessant,
die
was Sie da
AfD
sagen.
aufgegriffen hat.
Vielleicht ist es tatsächlich, dass viele da eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, weil auch
Haben
anders
die?
ist ja gerade dieser Machtkampf in der AfD, wo die sich gerade selbst zerlegen, was mich tatsächlich so ein bisschen amüsiert, auch nicht zu erklären, ne? Dass man sich denkt, also ihr seid, ich finde es ja gut, aber ihr seid ja wohl bescheuert.
Ja, aber Sie müssen auch, also in meinen Augen, warum wir das breittreten müssen, dafür gibt es einen einfachen Grund. Der Grund ist der bürgerlichen Parteien und der Beziehung betrachtet sich der AfD-Wähler sicherlich der Wähler als bürgerlicher Wähler. Ja, der würde sich nie als Linker und ist ein bürgerlicher Wähler. Und was der bürgerliche Wähler überhaupt nicht leiden kann, ist Streit in der eigenen Truppe. Ja, und deshalb kann man das nicht genug befeuern und den Leuten klammern, hör mal, die zanken sich wie die
Ja,
Kesselflicker.
die.
Aber die sind, da bin ich wieder bei diesen, ach, schon diese Anzüge, die die tragen, das sieht alles schon. Aber das sind ja keine qualifizierten Leute. Wir dürfen es doch nicht, was glauben Sie denn? Diese Parteien leben davon, dass sie Aufsteigern oder Leuten mit einem Aufstiegsbewusstsein eine Chance versprechen, die sie im normalen Leben nie hätten.
Ja, aber Sie dürfen auch nicht vergessen, dass halt die Mehrheit in Deutschland einfach keine Akademiker sind, sondern dass die immer wieder eben mit diesem Selbstwertgefühl kämpfen müssen, dass sie eben wahrgenommen werden und auf
Merz
einmal
ist ein
ist dann.
bürgerlicher Kanzler. Merz ist ein bürgerlicher Kanzler, fragt jemand. Ich wollte nur mal, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ist Merz ein bürgerlicher Kanzler? Ich finde, er wirkt wahnsinnig abgehoben.
Nochmal. Ach, Friedrich Merz. Merz macht Fehler ohne Ende. Brauchen wir auch nicht drüber nachzudenken. Aber natürlich ist er von seiner Grundkonzeption her ein bürgerlicher Kanzler. Es hilft mir doch auch nichts. Da müssen wir, die wir dieses System stützen wollen, doch mal von frei machen. Ja, ich kann doch nicht sagen, den mache ich, der ist nicht bürgerlich, der fliegt mit dem Flieger durch die Gegend, der fährt Porsche und. Das sind keine politischen Kriterien. Politische Kriterien sind andere Kriterien für mich und also für mich. Und ich sage, nehmen wir mal die Außenpolitik. Ich fand es extrem enttäuschend, dass er sich zu Venezuela nicht vernünftig geäußert hat.
Komplex.
Ja, genau. Das geht bei seinem Anspruch nicht. Da gibt es von Macron zum Beispiel viel deutlichere Äußerungen. Die hätte ich mir auch von ihm gewünscht, weil es auch zu seinem eigenen Credo gehört. Aber natürlich ist es ein bürgerlicher Kanzler. Also er
Wie
ist kein
definieren Sie denn
Ehrenreiter und
bürgerlich?
bitte?
Wie definieren Sie denn bürgerlich?
Ja,
Vielleicht definieren wir das einfach anders.
das ist übrigens eine sehr interessante Frage, Was bin ich überhaupt ein bürgerlicher Politiker, wenn der von der AfD ja auch behauptet, er wäre ein bürgerlicher Politiker? Machen wir es mal mit einem Ausschlusskriterium. Ein bürgerlicher Politiker im guten Sinne ist ein Politiker, der sich zwar auf der einen Seite von linker Wirtschafts- und Finanzpolitik abgrenzt, aber auf der anderen Seite auch genau weiß, wo die Grenze ist und in der, wo er nicht drüber geht. Und in der Beziehung ist Merz ein bürgerlicher Kanzler. Ob ich den nun leiden kann oder nicht, ist völlig irrelevant. Ist völlig
Ja, aber
irrelevant.
welche Grenze wahrt er denn noch? Also sind wir mal ganz ehrlich, ich finde
Jede
es.
entscheidende Grenze. Ich habe Ihnen das, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche erzählt, dass es den Versuch hat, ihn dazu zu bringen, sich und die CDU für die AfD zu öffnen. Und dem hat er eine klare Absage erteilt.
Ja, aber
Mehr,
nur.
ja, wenn sie das gegenüber Springer tun, ist das schon viel.
Das
Ja,
ist schon was, ja, aber trotzdem
der sagt das nicht am Tresen. Der sagt
der
das nicht.
Feind meines Feindes ist trotzdem nicht mein Freund. Ne? Also
Ja, aber.
ich find es gut, wenn er das macht. Ich finde es gut, wenn er das macht. Und das ist das Einzige, was ich ihm noch Positives anrechnen kann, wobei er ja eben, wenn es eine Mehrheit dann für ihn braucht, ja trotzdem mit denen zusammenarbeitet und im EU-Parlament mit denen
Ja.
zusammenarbeitet und deren Positionen übernimmt. Und eben, ne, also es ist ja schon so, dass die CDU oder die ganze Union in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gewandert ist. Und das muss man ganz ehrlich sagen, finde ich ohne Not.
Ich glaube nicht, die CDU ist nach rechts gerückt. Es ist was anderes passiert. Wenn wir die CDU an sich betrachten, hat die CDU Folgendes erleben müssen, und das ist übrigens ein Faszinosum, was alle demokratischen Parteien betrifft, auch die ihre. Wir erleben seit circa 10 Jahren, dass kaum noch neue Leute dazukommen. Das ist bei den Grünen nicht anders, bestätigen die mir hier in der Stadt, dass sie das
Naja, wir
Problem.
hatten nach dem November letzten Jahres einen ganz schönen Boom.
Ja, Boom. Wissen, mich interessieren die Mitglieder, die auch mitarbeiten. Mich interessieren nicht die Karteileichen. Wir haben, also wenn ich mir die Grünen hier angucke, und das ist gar nicht, ich denke da ja als Problem drüber nach und nicht als, ihr auch. Die Grünen haben das gleiche Problem, was wir alle haben, wir überaltern. Das trifft jetzt natürlich nicht Sie, aber
So jung bin ich ja auch nicht,
nein,
ne?
nein, 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 aber noch viel jünger als ich. Und dieses Überaltern ist auch ein Problem, was wir
Ja.
haben. Und ich glaube, wenn ich mir das in meiner Partei angucke, dann haben wir ein anderes Problem, wenn ich über die CDU rede. Und da bin ich bei den Karteileichen, natürlich. Wir haben viele, einmal verlieren wir viele Leute zum Friedhof. Ja, die Brille, ich ziehe sie ja wieder auf. So, wir haben einmal viele, die wir an den Friedhof verlieren. Wir haben aber auch
Ja.
viele verloren, die in der Folge von der Abdankung, sie hat ja alles freiwillig gemacht, der Abdankung von Angela Merkel verschwunden sind. Das ist so. Ja, und dadurch wirkt die CDU, also wir haben an der Spitze die Leute, die wir halt jetzt erleben, das sind andere, darüber brauchen wir auch nicht zu reden. Natürlich denkt Friedrich Merz oder Thorsten Frey oder wie sie alle heißen, anders als es Angela Merkel oder Herr Altmaier oder es gibt noch wenige, ganz wenige, die in der Bundesspitze eine Rolle spielen, die aus dieser Zeit kommen. Das ist einmal Norbert Röttgen, da ist sicherlich der auch nicht immer eine glückliche Figur machende Armin Laschet. Da ist eine in meinen Augen oft zu Unrecht kritisierte Karin Prien. Ich rede jetzt nur von der generellen Einordnung. Mhm. Und die haben wir noch, aber es sind natürlich weniger geworden, klar. Ja, und wenn an der Parteispitze das Signal, kennen Sie doch auch, wenn Sie jetzt in Ihrem Kreisverband da gehen bei den Grünen, das sind ja jetzt alles nicht hochgradig politische Köpfe. Ja, die sagen so, die machen da in Berlin, die machen das schon ganz gut. Ja, und denken nicht darüber nach, groß, ist schon alles okay so. Ja.
Aber wir sind progressiv, wir diskutieren alles in Grund und Boden. Wir sind nicht so harmonisch wie.
Nee, wir sind ja auch nicht harmonisch. Wir sind ja auch nicht harmonisch.
Das Problem, um es mal auf einen Punkt zu bringen, ist, wir sind 84 Millionen Menschen. Ich arbeite nämlich genau an so einem Video gerade. Wir sind 84 Millionen Menschen in Deutschland und wir sind unter 2 Millionen in Parteien organisiert. Unter 2 Millionen. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass die Nasen, die da vorne sitzen, eben Idioten sind. Weil die Basis ist einfach eine relativ kleine. Und wenn wir heute uns jetzt mal umschauen in der Welt, was da passiert und unser Schicksal, und es ist leider Gottes so, dass eben Politik alles am Ende bestimmt, ob mein Bus kommt, ob mein Kind einen Kita-Platz hat, ob die in der Schule die Lehrer da sind und ob die Stunden ausfallen, ob ich sauberes Wasser habe, ob ich Luft zum Atmen habe. Überall das bestimmt die Politik. Und eben jetzt auch, wenn irgendwelche Wahnsinnigen in der Welt irgendwelche Kriege anzetteln, dann muss ich mich doch spätestens jetzt bemüßigt fühlen zu sagen, ich lasse mein Schicksal von denen nicht bestimmen und ich gehe jetzt selber rein.
Ja, sehe ich alles. Nee, hier können Sie keinen Gegensatz konstruieren. Nein, ich weiß, da sehe ich genauso wie Sie.
Ganz ehrlich sein, mir ist es wurscht, ob man zur CDU, zur CSU, zur SPD, zur FDP, auch wenn die gerade, also die FDP, die macht mich gerade so wahnsinnig. Zu den Grünen, zu den Linken, am liebsten zu den Grünen und zu den Linken, natürlich. Aber jeder, der sich eben auf dem Boden der Demokratie und des Grundgesetzes eben engagieren möchte und gerade in der Kommunalpolitik, wo man ja tatsächlich vor Ort was ändern kann, dann da klatsche ich jedem Beifall, außer bei der AfD, klar. Also ich meine, ne? Also ja, jeder, der vor Ort seine Freizeit, und das ist tatsächlich eine Frage, die war bei unserem letzten Live als Frage unter dem Video in YouTube, ich weiß nicht, ob es der Podcast oder das Video war, wie man es schaffen soll, neben Job und so weiter überhaupt noch sich zu politisch zu engagieren und ob das wieder sowas ist, was eben nur Leute machen können, die eben privilegiert sind. Und dazu muss ich sagen, es stimmt ein Stück weit. Also wenn man einen Wahlkampf machen will, dann muss man privilegiert sein, um das tatsächlich machen zu können. Wenn man in den Bundestag oder in den Landtag gehen will.
Na.
Doch, also, ich finde schon.
Also ich glaube,
bei dem man rausgehen kann. Und man muss das Geld haben, dass man diese Zeit überbrücken kann, weil man halt vorher ja nichts verdient.
Ja, da war eine Lilienfrau, die hat geschrieben, sie macht die CDU wahnsinnig. Sie werden es nicht glauben, mich auch oft. Es ist ja auch meine Partei. Also das wäre ja, wenn sie mich nicht wahnsinnig machte, ja nun mein Gott, dann wäre ich gleichgültig. Ich glaube, was wir allgemein erkennen müssen, ja, und ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir reden über eine Gesellschaft, die lebt vom gesellschaftlichen Engagement. Die lebt vom Ehrenamt. Und wenn wir nicht bereit sind, dieses Ehrenamt selber auch zu machen, ja, selber uns dafür ein paar Stunden die Woche zu opfern, dann wird das auf Dauer mit dieser Gesellschaft bergab, weiter bergab gehen.
Absolut.
Denn wir sehen ja schon viel, wie viele, es können Sie ganz viele Themen, Vereinzelungen in der Gesellschaft. Hier im Rheinland würde ich sagen, Winterbrauchtum und Sommerbrauchtum, also Karneval und Schützen, spielten früher so eine große Rolle bei der Sozialisation von Menschen, weil sie jeden auffingen, es in dem Sinne keine Einsamkeit gab. Heute reden wir über Einsamkeitsbeauftragte oder über die Einsamkeit als Problem und
Ja.
auf der anderen Seite fehlt es allen irgendwo daran, sich zu engagieren. Sie brauchen das ja gar nicht in der Politik zu tun, aber wenn Sie es in der Politik tun, ja mein Gott, dann muss man auch verstehen, dass die Demokratie vom Kompromiss lebt. Und dass die Demokratie davon lebt, dass ich nicht jede meiner Positionen eins zu eins umsetzen kann und dass ich manchmal auch den Kürzeren ziehe, dann aber trotzdem sage, und das gehört da auch zu Parteien, dann mache ich trotzdem mit, auch wenn ich es anders machen würde. Bis zu einer gewissen Grenze. Die überschreitet man nicht. Wir brauchen jetzt nicht wieder über die AfD abstimmen. Weiß er inzwischen selber auch, war ein ganz verhängnisvoller Fehler. Ja, im Bundestag da diese. Aber wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, genau wie Sie sagen, das ist unser Rotz da draußen.
Ja.
Wenn wir uns nicht kümmern,
Dann
dann.
kümmern sich andere für uns. Die
Ja, entweder,
Entscheidungen werden trotzdem getroffen und eben nicht in unserem Sinne, weil wir halt nicht an der Diskussion teilnehmen, sondern wir sind halt nur das Essen auf dem Tisch und nicht diejenigen, die an der Entscheidung teilnehmen.
aber dann schreibt gerade Jana hier aus Bettrath, Winke, Winke. Das ist nicht weit von hier, Stadtteil. Dann wäre sie lieber alleine als im Schützenverein mit AfDler.
Ja.
Aber, ja, aber da muss man, genau da muss man sich doch fragen. Die haben doch nur deshalb die Chance, weil wir denen Platz lassen oder den sogar machen. Indem wir da rausgehen, ja, also ich bei Schützen bin, könnte ich jetzt auch ganz viel so sagen, will ich aber nicht an dieser Stelle. Aber das liegt auch immer daran, wie viel Raum wir denen lassen. Und wir lassen denen zu viel Raum im Vorgesellschaft, im vorpolitischen Bereich. Reden noch nicht mal von der Politik. Im vorpolitischen Bereich lassen wir denen zu viel Raum. Und dann müssen wir rein und dann müssen wir sagen, nein, ihr redet Bullshit und die haben ja auch wirklich keine Argumente. So, dann das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch und irgendwann hört das auf, ja. Aber einfach zu sagen, nee, nee, wo gehe ich nicht hin, weil da sind die, das ist falsch.
Ja, also
Finde ich.
ja, ich finde irgendwie, dass man nicht zum Schützenverein geht, das ist noch das eine, weil jetzt, ne, da muss man ja auch so, also das kann, mag auch Vorurteil sein, aber ich kann irgendwie wenig dran finden, in einer Kneipe zu sitzen, Schweinebraten zu essen und auf Pappschilder schießen, obwohl ich tatsächlich sehr gut schießen kann.
Das
Das
dürfen Sie
beweise ich
nicht
immer
laut sagen.
auf
Das
dem
dürfen Sie nicht
Oktoberfest.
laut sagen. Für Grüne dürfen nicht schießen. Wenn ich das
Doch, ich kann
sage, dann
super
würde man sagen,
schießen.
okay.
Ich kann auch Tontauben schießen.
Aber da wies gerade jemand zu Recht darauf hin. Ehrenamtliches Engagement muss ja auch nicht bei Schützen und im
Nee, muss
Karneval
nicht.
sein.
Aber eben, ich finde, was ich mittlerweile, also, und das ist wirklich eine Einstellung, die sich auch bei mir in den letzten Jahren wirklich geändert hat, ist, dass ich es eigentlich tatsächlich, nicht eigentlich, sondern ich finde, es ist ein Skandal, wie einen schlechten Ruf politisches Engagement hat, So, es hat immer so ein Geschmäckle und es ist immer so ein bisschen die komischen Leute. Und dass man eben aber trotzdem all diese Entscheidungen dann diesen komischen Leuten überlässt. Und ich muss sagen, für meinen Teil, ich bin ja jetzt noch nicht lange parteipolitisch aktiv. Ich war immer schon Politik interessiert und ich habe auch meine Demo-Vergangenheit und ich habe meine Tierrechtsvergangenheit. Aber ich habe selten so viele nette, lustige, engagierte, tiefgründige Menschen getroffen wie in der politischen Arbeit. Und zwar nicht nur bei meiner Partei, sondern
Ja, das ist.
tatsächlich bei diesen ganzen Parteien, die sich auf dem demokratischen Spektrum bewegen, wo coole Leute dabei sind, die sich die Zeit nehmen, die alleine, dass man sagt, okay, passt mal auf, die AfD hat hier einen Stand. Wir machen jetzt eine Gegendemonstration. Und jeder Einzelne, der da kommt, der ist cool. Jeder Einzelne, weil er hat ein Warum, der hat, hat eine, und der möchte sich engagieren und der möchte seine Heimat nicht dieser braunen Scheiße überlassen. Und allein aus diesem Grund ist der schon ein cooler Typ.
Ja, aber jetzt
Oder die.
genau, nein, so ist es ja auch.
Ja?
Und man kann ja jedem nur dazu sagen, dass wenn dieses Gefühl in sozialen Gruppen und mit sozialen Gruppen, also intätig, um mit denen dann was erreichen zu können. Und dann nachher, genau wie Sie sagen, dann geht man nachher ein Bier trinken oder dann hat man nachher, ich könnte mir das ohne gar nicht vorstellen. Also ich könnte mir, ich sage das ja immer so ein bisschen übertrieben, aber eine eigene Partei mit dem allem, was dazugehört, das ist wie eine, also wenn man selber aktiv ist. Das ist in gewisser Weise wie eine Familie. Das ist übrigens auch der Grund, warum man da nicht einfach austritt. Ja,
Ja.
das ist eben keine Entscheidung, heute trage ich meine rote Hose und morgen eine blaue. Und dieses Gefühl der sozialen, ja, Geborgenheit geht zu weit, aber dieses sozialen, doch Aufgehobenseins, das haben andere nicht. Und wenn die mir dann immer, kriege ich dann erzählt, an meinem Geburtstag oder so, boah, bei dir ist aber viel bla 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 bla. Und dann sage ich, ja, natürlich, das ist dann so, aber ich freue mich darüber. Und
Ja.
dann kann ich nur sagen, dass bei anderen, die dann wo dann das Standardprogramm ist, was auch okay ist, um Gottes Willen, aber das ist halt mehr. Es ist eine enorme Bereicherung.
Ja,
Und es ist
und
die
auch das.
Bereicherung, und es ist die einzig wirksame Bereicherung, diese ganzen Idioten davon wegzubekommen, dass sie entscheiden können.
Ja. Aber das ist das eine. Und zum anderen, was ich eben auch tatsächlich sehr, also man muss ganz ehrlich sagen, es gibt bei jeder Partei, und ich glaube, ich immer
Stimmt.
die einzigen, also die Leute, die am meisten über die Partei schimpfen, sind immer deren Mitglieder. Habe ich so, also weil wir natürlich auch das verbessern wollen, ja, und weil wir, ne, sie mit dem Kompass Mitte ja auch sehr aktiv, wo sie sagen, ich möchte mich gegen diese Art und Weise stellen. Aber das, was ich eben auch tatsächlich so schön finde, ist, wenn man jetzt dass man ein gemeinsames Wertekonzept hat und dass man über viele Dinge gar nicht reden muss. Und natürlich verstehe ich mich nicht mit jedem gleich gut, aber ich finde schon, dass das sehr bereichernd ist und dass da wirklich auch in der kurzen Zeit oder in der ich das jetzt mache, wirklich unglaublich tolle, wahnsinnig wertvolle Freundschaften entstanden sind. Also das
Ja.
muss ich ehrlich sagen, wo es nicht nur um Politik geht.
Nein, es geht auch
Ne?
nicht immer um Politik. Ich wollte noch was zum Kompass Mitte sagen. Da schrieb heute in einer meiner vielen CDU-WhatsApp-Gruppen einer, Es ist momentan viel los wegen Trump und Venezuela
Hm.
und da wird dann viel geschrieben. Und dann schrieb auch einer, ja, mit eurem Kompass Mitte, das Ding ist doch auch irgendwie irgendwas Negatives, schrieb er. Und dann hab ich Folgendes zurückgeschrieben. Er sollte mal Folgendes bedenken. Für viele in der CDU sind wir der letzte Bahnhof vor dem Grenzübergang Parteiaustritt.
Ja, das
Ja,
glaube ich.
und alleine dadurch mehr als 1000 Leute zu halten, ist schon was wert. Und allein dadurch zu zeigen, nee, nee, ihr seid da nicht alleine, ihr müsst da mal nicht denken, ihr könnt da rum. Das wird ja irgendwann auch vorbei sein, ja. Das muss man einfach sehen. Aber ich sage genauso, ich überlege gerade, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wann war Silvester? Mittwoch, ne? Und wir haben es gesehen am 27. Ja, dann kann ich das erzählen. Dann habe ich das noch nicht erzählt. Ich bin Mitglied im Niederrheinischen Arbeitskreis christlich-demokratischer Juristen. Und wir treffen uns ein, zweimal im Jahr, passt zu dem, was wir eben besprachen. Und das ist eine ganz lustige Runde. Da sitzen zwei MdBs drin, zwei Minister, also zwei Landesminister in Nordrhein-Westfalen. Ein MDL und ich als die Basis. Ja, ich bin die Basis quasi.
Haben Sie
Und
aber eine berühmte Basis?
ja, natürlich. Und ich bin die Basis und dann sitzt man so da zusammen beim Mittagessen. Man freut sich auf diese Sitzung, aber alle freuen sich. Man freut sich mal wiederzusehen. Dann wird natürlich ein bisschen über die Partei getratscht, so über den anderen. Dann redet man noch über einige rechtspolitische Themen. Und dann geht man da weg. Und zwei Dinge. Das eine war das, worüber wir eben gesprochen haben, ist, nee, ein Bundesbanker ist auch noch dabei. Dann gehen Sie da weg und dann stellen Sie zweierlei fest. Hoch war wieder nett, wie schön, dass es das gibt. Aber Sie stellen noch was fest. Das ist die gleiche CDU wie vor 10 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Da sind Konservative bei, da sind Liberalere bei, also in dieser kleinen Gruppe. Ja? So, das ist alles vertreten, aber es ist CDU. Und ich hätte eigentlich jedem gerne, der immer sagt, boah, ihr habt euch so verändert und ihr seid ja fast. Nein, das sind wir nicht. Wir sind eigentlich nach wie vor die gleiche Partei wie damals, nur die Lautsprecher, die da vorne sitzen und die ja vielem dürften nicht hören, wie da über Friedrich Merz gesprochen wird. Ja, die sind halt momentan nicht so dolle. Ja, das ist so. Ja, aber es ändert an dem Gesamten überhaupt nichts.
Wir haben ja das Gespräch angefangen mit den
Da
komischen.
schreibt jemand, konservativ sei das Gegenteil von progressiv. Wissen Sie, was konservativ für mich ist? Das muss ich jetzt noch eben sagen,
Ja,
dann dürfen Sie.
natürlich.
Ja? Das sage ich auch immer jedem. Konservativ ist für mich eine anstandsbasierte Haltung. Konservativ ist eine Stilfrage. Und deshalb, schon deshalb, können diese ganzen Flegel und Proleten, die da bei der AfD rummachen, haben mit konservativ überhaupt nichts zu tun. Konservative mögen zwar ab und an etwas verstockt, greisenhaft oder sonst was sein, aber Anstand hat ein Konservativer immer. Ja, das ist so, das ist ja nicht. Ich wollte damit eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen. Wir können es gerne in politischen Auseinandersetzungen in Parlamenten fetzen, aber gewisse Dinge, wo die Grünen wahrscheinlich die Nase rümpfen würden, die sind für einen Konservativen selbstverständlich.
Jetzt erzählen Sie mal.
Nun möchten wir, welche das sind. Ja, das ist jetzt aber bitte, das ist nicht sexistisch gemeint. Ich sage das vorweg. Also, ich würde immer der Dame die Türe aufhalten, wenn ich mir, oder ich mache das, wenn ich mit der ins Restaurant gehe. Ich bleibe stehen, bis sie sitzt. Also, ich rücke ihren Stuhl ab. Ich helfe ihr aus dem Mantel. Ich bin zurückhaltend, versuche es zumindest zuvorkommend und höflich. Das sind für mich alles originär. Das macht den Konservativen aus, auch wenn er dann ab und an ein bisschen verstaubt ist.
Also das finde ich, ist alles völlig in Ordnung, darf man machen. Habe ich auch bei den Grünen erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, bei der BDK, also beim
Die Grünen sind doch
Bundesparteitag.
konservativ. Die Grünen sind doch, die
Nee,
Grünen
ich sage
sind doch
Ihnen
in.
jetzt mal was. Wissen Sie das? Ja, ich finde auch, dass die Grünen eigentlich die wahren Konservativen sind, weil wir wollen ja Gottes Schöpfung konservieren. Wir wollen diesen Planeten bewohnbar halten. Und was ist denn konservativer als das?
Ja, das müssen wir aber noch nicht demjenigen sagen, der seit, ja, 20 Jahren durch die Gegend läuft und sagt, Schwarz-Grün ist die Zukunft. Damals hatten wir noch eine Chance, die haben wir uns aus unterschiedlichen Gründen alle selber kaputt geschossen. Da müssen wir dran arbeiten. Natürlich passt das zusammen.
Ja.
Müssen mich nicht von überzeugen. Bin ich der falsche Ansprechpartner?
Was
Ich
ich Sie
finde
jetzt mal
das
fragen wollte.
Langweiligste in einem politischen Satz, und dann
Okay.
halte ich echt die Klappe. Das Langweiligste, was es gibt, das Langweiligste sind doch schwarz-rote Koalitionen, wo die mit ihren Glaubenssätzen aufeinander stoßen. Die eine, das ist ja auch immer das gleiche Blabla. Das ist ja nicht wirklich lustig. Also in dieser ganzen wirtschaftspolitischen und das ist alles so furchtbar. Ich will die Leute nicht persönlich niedermachen, aber mich langweilt's. Das wäre, glaube ich, bei Schwarz-Grün nicht so.
Ja, mit Sicherheit wäre es zumindest interessanter zum Zuschauen. Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt wollte ich nochmal, weil das ist tatsächlich etwas, was mich über Silvester nochmal beschäftigt hat. Und da müssen Sie mir jetzt wirklich mal helfen. Weil ich habe wirklich immer wieder darüber nachgedacht, über Frau Reiche und Herrn von und zu Guttenberg. Weil ich mir wirklich denke, jetzt ist die Dame zu diesem Event gegangen. Ich glaube ja tatsächlich, sie wollte ihrem Lebensgefährten damit irgendwie einen Gefallen tun, damit irgendwie wenigstens ein einigermaßen seriöser Mensch auf dieser Veranstaltung auftaucht. Also sind wir mal ganz ehrlich, Netanjahu-Sohn und Herrscherfamilie aus Arabien und was weiß ich, was da alles und Kurz und Gutenberg an und für sich ist ja auch schon irgendwie komisch. Und wie kann man denn so blöd sein, zu denken, man könne dort auftauchen bei Gutenberg, der ja mit der bunten So ist, als Lebensgefährtin von Gutenberg und Kurz in Seefeld und meinen, das kommt nicht raus und sich danach, selbst wenn sie ja keinen Schmarrn dort gemacht hat, sich so blöd aufführen, dass jeder meint, die Frau hat dort Spendengelder mit dem Koffer rausgetragen.
Also ich bin, also für mich ist die unverständlichste, die wirklich die unverständlichste Kabinettsentscheidung, also in der Zusammensetzung des Kabinetts Katharina Reiche, weil ich es nicht verstanden habe. Ich verstehe es übrigens bis heute nicht, weil ihre ganze Art und Weise, und das ist ja nichts Schlimmes. Man kann ja so sein. Man kann ja so sein, dass man eher mit großen Menschengruppen fremdelt und mit zu viel, ich sage das jetzt mal etwas übertrieben, Kumpanei fremdelt. Das ist ja okay, aber das ist doch in dem Amt daneben. Und ich finde, das merken Sie an einer anderen Sache. Wenn Frau Reiche als Bundeswirtschaftsministerin ihre Privatmeinung zur Frage der Lebensarbeitszeit kundtut, dann mag ich der sogar teilweise zustimmen, aber ich sage gleichzeitig, das ist überhaupt nicht dein Job. Halt die Klappe. Du kannst das denken, aber ob du das sagst, weil du legitimierst das ja, du legitimierst das ja mit deinem Amt als eine Meinung der Bundesregierung, da kann ich nur sagen, das war in der Gemengelage, in der wir uns befinden, nicht nur nicht hilfreich, es war für mich auch ein Zeichen dafür, dass Frau Reiche wohl Politik nicht so richtig verstanden hat. Mehr kann ich zu Katharina Reiche wirklich nicht sagen.
Ja, aber wer ist, ich verstehe einfach nicht, warum das so handwerklich dumm gemacht wird. Also, ich meine, Frau Reiche, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir ein paar Sachen von ihr von früher angeguckt. Da war die ja, man hat ja das Gefühl, die Frau ist ausgetauscht worden. Das klingt jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber die war ja früher irgendwie, war die vor der Kamera und hat ganz locker gesprochen und heute wirkt die ja zugetackert wie die Eiskönigin, irgendwie so von wegen, sie will nicht da sein. Und wenn ich aber dann schon so jemand bin, dem das alles eigentlich unangenehm ist, dann begebe ich mich doch nicht sehenden Auges in so einen blödsinnigen Shitstorm rein. Das wird, die wird das auch nicht mehr los.
Sie wird es nicht mehr los und Sie müssen nochmal, man kann über diese Frage reden, ob das sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass man, und jeder, der Politik macht, weiß das, gewisse Dinge sage ich nicht, auch wenn sie richtig sind, vor jedem Publikum, weil das nicht nur mir, sondern letztendlich auch der Sache schadet. Und ich habe es nicht verstanden. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe die Ansätze der Denke in diesem Bereich nicht wirklich. Also nehmen Sie mal ein anderes Beispiel. Ich habe gestern witzigerweise gelesen, dass die spanische, die ja eine deutsche ist, aber die spanische Automobilindustrie extreme Erfolge hat. Aber was macht Spanien anders als Deutschland? Spanien setzt voll auf E-Mobilität. Und hier, und nicht nur in Deutschland, das gilt auch für Frankreich und Italien, habe ich das Gefühl, dass wir die Abkehr von den fossilen Brennstoffen noch nicht wirklich in die Birne gekriegt haben. Und dann gehe ich halt hin und hole mir eine Ministerin aus einem Energiesektor, der eigentlich die Vergangenheit ist. Und da kommt dann sowas bei rum. Und dann kommen ja, das ist ja auch das, was Leute an Politik zu Recht anödet, diese Standssätze, dieses immer das Gleiche, bla bla. Und dann fragt man sich natürlich zu Recht, ihr macht dieses bla bla seit 30, 40 Jahren und ihr hattet doch alle Gelegenheit, das ist ein Punkt, alle Gelegenheit daran, was zu ändern, was tut er? Nix, nix. Ihr tut eigentlich nichts, weil es kommen wieder die Stanzen. Die nordrhein-westfälische Schulpolitik. Entschuldigen Sie, dass ich mit diesem ganz gruseligen Thema komme. Die nordrhein-westfälische Schulpolitik ist erst in dem Moment wieder einigermaßen erträglich geworden, als in diesem Stammland, damaligen, heute auch nicht mehr, aber damaligen Stammland der Sozialdemokratie, der damalige Landesvorsitzende der CDU, Norbert Röttgen, hört, hört, auf die Landesregierung zugegangen ist und einen Schulfrieden geschlossen hat und gesagt hat, jetzt lasst uns mal endlich aufhören, diese Systemdebatten zu führen, die wir seit Jahrzehnten führen.
Ja.
Das hilft keiner Sau weiter.
Ja. Das stimmt schon. Ja, also ich meine das mit den was Sie auch gesagt haben, gerade mit den fossilen und eben ja auch mit den AKW. Ich meine, wir haben jetzt bei uns haben wir ja schon im Vorfeld von
ist doch unglaublich. Ja, dieser warum? Beschluss der CSU ist doch sowas von unglaublich.
Ja, aber warum meinen Sie denn, dass jetzt auf einmal Mini-AKWs so en vogue sind? Siemens
Weiß
ist dieses
nicht.
Jahr wieder in die Teile, wieder in die Mini-AKW-Branche eingestiegen und möchte Teile dafür bauen. Und Siemens ist halt in München.
Ja, aber nochmal, das Interessante, das wirklich Interessante, das ist übrigens genau wie Trump mit Venezuela. Hm. Ja? Die Politik denkt, sie tut was für ihre Wirtschaftsunternehmen. Und die Wirtschaftsunternehmen sagen zu denen, hey, das wollen wir doch gar nicht. Die Kernenergie ist tot.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel der Manfred Weber hat ja jetzt gerade in einem Interview gesagt, dass diese 90% der CO2-Emissionen genau exakt ist, was die deutsche Automobilindustrie machen will. Und wenn die deutsche Automobilindustrie glücklich ist.
Ist doch Geschwätz.
Ja, aber,
ist doch auch egal, ob es Herr Weber ist. Es ist natürlich dummes Geschwätz.
Ja, aber wie kann das denn sein, dass jemand sich ins Fernsehen reinstellt und sagt, wir machen genau das, was die Industrie will?
Weil, und das ist eine Sache, die mir in den letzten Monaten, ja, Jahren auffällt. Genau das betrifft, dass Politik oft den Eindruck macht, dass sie mit diesen Stanzen und Glaubenssätzen arbeitet und gar nicht nachgefragt hat bei den Unternehmen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Wir hätten doch in der Frage der uns heiligen Automobilindustrie viel weniger Probleme, wenn wir konsequent auf E-Mobilität gesetzt haben. Das haben wir aber nicht. Ja, halt, Herr Habeck hat auch Fehler gemacht.
Ja, komm jetzt entwickeln wir zwei Sachen gleichzeitig, was ja nicht funktioniert.
Ist Irrsinn.
Ja.
So, ja, da kommt der effiziente Verbrenner, der seit 30 Jahren oder 40 Jahren Entwicklung eigentlich immer gleich ist. So, die Frage ist doch, Politik muss sich manchmal von ihren alten Glaubenssätzen lösen. Da ist nur ein Satz bei der CDU völlig richtig. Den unterschreibe ich auch, indem ich sage, die Unternehmen sollen selber gucken, wie sie mit den Vorgaben klarkommen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist deren Aufgabe. Aber die Rahmenbedingungen, dafür bin ich zuständig. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will E-Mobilität, dann muss ich halt dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur da ist. Und ich kann nur jedem sagen, auch jetzt nach meiner Fahrt aus Holland, ich musste am Rückweg Strom laden. Überall Schnellladesäulen, dann stehen sie dann eine Viertelstunde, haben sie das, was sie noch brauchen, da drin. Ich will damit nur sagen, das sind die Bedingungen, die Staat schaffen muss.
Ja.
Wenn ich die Rahmenbedingungen schaffe und sage, kein CO2 mehr, aber wir sorgen für die Rahmenbedingungen, dass ihr produzieren könnt und aber hätte, wäre, würde, ne? Bringt nichts. Und man hätte, und da hat die deutsche Automobilindustrie geschlafen, da muss er auch so ehrlich sein, dann wären wir auch noch in Schwierigkeiten, weil die Produktion von E-Autos halt nicht mehr so viel Arbeitskraft erfordert. Aber es liefe halt runter.
Ja, aber
Und
es
ich
ist ja
sage
jetzt nicht
Ihnen,
so, dass Maschinenbauingenieure nicht auch in anderen Branchen gesucht werden, ne?
ja, und ich bin, ja, der Autofahrer liebt, entschuldigen Sie, der Autofahrer liebt seinen Verbrenner. Schicken Sie den Autofahrer mal bei mir vorbei, dann darf der mal mit dem E-Auto fahren, danach liebt er den
Ja.
Verbrenner nicht mehr.
Ein Autofahrer liebt Autofahren, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann soll er Autofahren, aber das bedeutet doch, wenn ich Autofahrer sein möchte, dann muss ich doch irgendwie dafür sorgen, dass ich auch Autofahren kann und nicht im Stau stehe. Und dementsprechend wäre immer ein Ausbau des ÖPNVs ganz gut. Und natürlich so viele andere Sachen. Also ich meine, es gibt so viele Dinge, wo ich mir immer denke, es ist.
Wir werden doch, wenn wir, das, ÖPNV ist auch so ein Glaubensthema. Ich habe, in Städten stimme ich völlig mit Ihnen überein. Völlig. Ja, also wenn wir über München reden, über Berlin, über Köln, über Düsseldorf, auch hier über die Stadt, kein Thema. Da können Sie ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz, was auch die entsprechenden Taktzahlen hat und aufbauen. Auf dem Land kriegen Sie das nicht hin. Und 40 bis 50% der Bevölkerung lebt halt noch in Gebieten, die nur schwer mit ÖPNV zu versorgen sind.
Ja.
Womit sie aber zu versorgen wären, wären zum Beispiel oder wäre zum Beispiel eine vernünftige Infrastruktur, um Fahrzeuge laden zu können. Die haben sie da aber auch nicht. Ja, das finde ich viel schlimmer. Die begründen nämlich ihre Liebe zum Verbrenner vor allen Dingen damit, dass sie kaum Lademöglichkeiten haben. Hier in der Stadt habe ich ohne Ende,
Ja.
ohne Ende. Ich könnte jetzt hier im Umkreis von 500 Metern sind garantiert 7 oder 8 Schnellladesäulen frei. Ja,
Ja, aber
aber.
ich muss schon sagen, also ich würde schon gerne mehr ÖPNV, alleine eben, weil ich hier im Speckgürtel von München lebe. Und wenn ich jetzt, ich hatte einen Termin, da bin ich mit dem Auto, ich hatte den um 9 Uhr, blöde Zeit, ich bin mit dem Auto hier um 7:30 Uhr losgefahren, habe gedacht, so, ach, da bin ich auf jeden Fall pünktlich. Ich musste zum Prinzregentenplatz, dachte ich mir, kaufe ich mir vorher irgendwo noch eine schöne Breze und einen Kaffee und dann setze ich mich dorthin und dann ist es wunderbar. Und ich bin zu spät gekommen, weil ich 20 Minuten zur Stadtgrenze gebraucht habe und über eine Stunde zum Prinzregentenplatz.
Ich wohne ja zum Glück, ich wohne ja zum Glück nicht in München und muss auch, also was das angeht, ich muss ja auch nicht hier täglich, was hier die Pendler mitmachen, nach Düsseldorf. Hätte ich auch keine Lust zu. Kann ich alles verstehen. Alles
In
gut.
München, wie ich
Alles
noch
gut,
in
alles
München
gut,
gewohnt habe, habe
aber.
ich alles mit Öffentlichen gemacht. Alles,
Ja,
mit dem Fahrrad.
alles gut, wenn ich habe in Berlin gelebt, da habe ich auch alles mit Öffentlichen gemacht, klar. Da funktioniert aber das Gesamtsystem, das Gesamt auf die Stadt ausgelegt. Wenn ich in München bin, komme ich auch überall mit U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn oder, wenn es sein muss, einen Bus hin. In anderen Gebieten, insofern haben Sie ja recht, dass Sie vom Speckgürtel reden. In anderen Gebieten ist das nicht so. Wenn Sie hier in die Eifel fahren oder mal bei sich nach Niederbayern, am besten den Anführungszeichen Speckgürtel von Landshut, ja, und nur mal Beispiel zu nennen, da
Nein,
wird
aber
das schon sehr viel schwieriger.
bei uns ist es auch eine Katastrophe. Also mal ganz ehrlich, Bayern hat aber auch den schlecht ausgebautesten ÖPNV in ganz Deutschland.
Ja,
Kann
das
man
mag
sich das
sein.
vorstellen?
Aber
Das reiche Bayern kriegt es nicht auf die Reihe.
das beste Straßennetz. Sie sehen ja, da haben die Verkehrsminister der CSU schon
Wie
für,
gesorgt, ja.
ja, hier,
Und für die
ländlich fährt der
Komfortmarge.
Bus viermal am Tag. Genau so ist das. Da stehen sie dann, wenn sie ihn verpasst haben, dann stehen sie da, da
Ja.
kommen sie nicht mehr in den nächsten größeren Ort und
Ja,
dann
was
hängen sie
meinen
da
Sie,
ab.
was hier die ganzen Frauen hier machen? Die fahren ihre Kinder am Nachmittag durch die Gegend. Weil die nirgendwo hinkommen.
Ja,
Die holen die von der Schule ab, die fahren dann zum Sport, dann fahren sie wieder ins nächste Kaff, weil es funktioniert halt mit dem ÖPNV nicht. Und die Strecken sind fürs Rad zu weit. Oder es gibt nicht mal einen Radweg.
ich muss mal gerade lesen, am Wochenende kommt man auch vom Bettrad schwierig raus und rein. Als können die einen Bettrad-Gag machen. Also, den versteht hier sonst keiner. Ja, das kann alles sein. Ich bin ehrlich, ich hasse Busfahren. Also Straßenbahn ist okay, U-Bahn ist okay, S-Bahn ist okay. Ich habe mein Lieblingsprojekt hier in der Stadt, ist immer, dafür werde ich schon verlacht. Die Straßenbahn, die hier Ende der 1960er abgeschafft wurde, die Straßenbahn wieder einzuführen, weil wir wissen, dass Straßenbahnen signifikant lieber genutzt werden und deshalb auch häufiger genutzt werden als Busse. Und
Liebe
deshalb ist er.
Straßenbahnen, ich habe meinen Mann in der Christkindlbahn in München
Ja, da
kennengelernt.
sehen Sie mal, da sehen Sie mal, die da am Isartor abfährt, in
Ja,
dieser,
genau.
ah, sehen Sie mal. Jedenfalls das ist mein Traum, ja, aber da sieht man, wie das so mit politischen Träumen ist. Man hat Träume, die werden sich nicht verwirklicht. Meinen anderen Traum, den ich hier habe, den werde ich jetzt umsetzen. Da habe ich 5 Jahre Zeit zu. Aber
Erzählen Sie.
ja, kann ich erzählen. Wir haben hier in der Stadt den ersten architektonischen Meilenstein im Museumsneubau nach dem Krieg gehabt. Das ist in den 1980ern gebaut worden von einem berühmten Wiener Architekten und stand da wie ein Solitär. Und wenn Sie, das ging mir so vor 2 Jahren nach Bilbao, da war ich in Bilbao. Und dann kommen Sie in Bilbao, da steht dieses Guggenheim-Museum, was der Giri gebaut hat. Giri hat bei der Eröffnung gesagt, dieses Museum wäre undenkbar und ohne das Museum Abteilberg in Mönchengladbach. Danach bin ich durch die Stadt gelaufen in Bilbao und Bilbao war genauso ein Problem, eine Problemstadt wie Mönchengladbach und ich bin da rumgelaufen und habe gesagt, mein Gott, warum hat das bei uns nicht geklappt? Und jetzt habe ich gesagt, da ich ja hier der kulturpolitische Sprecher bin und meinen Kollegen von der SPD, wir haben damals schon in 6 Jahren, wir haben das schon mal zusammen gemacht, sehr viel bewegt. Ich habe gesagt, wir machen jetzt das Projekt Bilbao. Wir gucken jetzt, dass dieses Museum ganz nach vorne kommt, damit die Stadt davon profitieren kann. Das ist so mein Projekt. Also
Super.
mit der Straßenbahn bin ich, obwohl die Finanzierung so günstig wäre, bin ich kritisch. Ich glaube nicht, das wird eher schon so als Anekdote genommen. Da kommt der Mann mit den bunten Socken und der Straßenbahn. Also, aber mit dem Museum. Da dürfen Sie mich gerne in 5 Jahren noch mal drauf ansprechen. Da arbeite ich jetzt dran.
Der Toni Schuberl, Themen Verkehrspolitik, da muss ich mal hinschreiben. Stimmt, Sebastian. Ja.
Eine Seilbahn. Ja, eine Seilbahn. Also das Problem bei den Straßenbahnen ist ja eine Straßenbahn. Wir haben zwar hier einen Berg, der ist aber nicht so hoch, dass er eine Seilbahn rechtfertigen würde, wenn auch eher so als Gag, aber eine Straßenbahn wäre schon vernünftig. Und sie würde finanziert. Das ist das Schlimmste. Kriegen Sie aus Europa Land, kriegen Sie durchfinanziert das Ding.
Ach was? Baue ich eine Straßenbahn am Ammersee entlang?
Ja, warum nicht? Ne? Überlegen Sie mal, überlegen Sie
Wir haben
mal.
doch nicht mal einen Bus, der außen rum fährt.
Ja, dann sehen Sie, das sind aber die Ziele. Da sind wir wieder beim Werben für Politik. Wenn man so Ideen hat, kann man versuchen, für diese Ideen Mehrheiten zu kriegen. Mein Problem bei der Straßenbahn ist, dass mir alle sagen, super Idee, das ist aber üblich, super Idee, dann kommt das große Aber und dann wird das zum Nacken gelegt. Und das ist wirklich ein Problem. Was ist Menschenrechte unter unverändertem Kobalt und der Abbau belastet Umwelt- und Menschenrechte? Ja, stimmt. Das ist übrigens auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen werden. Wasserknappheit.
Ja.
Alles interessante Themen, die da vor uns liegen und die einen
Sie
nicht
müssen jetzt noch
glücklicher
eine
machen.
Sache mir sagen. Wie fanden Sie die Neujahrsansprache?
Sollte ich Ihnen was verraten? Also ganz unter uns. Ich habe es
Fanden
mir
Sie
gar nicht
gut?
angehört.
Soll ich Ihnen was unter uns sagen? Sie haben
Sie auch
nichts
nicht.
verpasst.
Also Sie
Nee,
haben sie
ich
sich
habe sie mir
angehört.
angeguckt. Doch, ich habe sie mir angehört. Weil ich habe immer noch dieses, mir wird immer wieder erzählt, Friedrich Merz ist ein brillanter Redner. Und ich frage mich immer, wann und wo und wie und warum wird das kolportiert? Und ich höre mir seine Reden an und ich finde, er hat manchmal, wenn er frei spricht, tatsächlich lichte Momente. Aber die Neujahrsansprache, die war so unglaublich grottenschlecht, dass ich mir gedacht habe, geh nach Hause, sei froh, dass du im Urlaub bist. Ich weiß nicht, wann du das gesagt hast. Also ich muss auch ehrlich sagen, der Friedrich Merz schaut echt schlecht aus. Also es scheint an ihm zu zehren, sein Kanzleramt.
Also Sie müssen, ich habe den Friedrich Merz mal hier gehabt vor 15 Jahren. Da war ich Kreisvorsitzender der Wirtschaftsvereinigung der CDU. Und da hatten wir so einen Unternehmertag, den haben wir einmal im Jahr gemacht. Wir hatten mal den Professor Sinn da und einmal hatten wir auch Friedrich Merz da. Und damals war er nicht in der Politik, er war eher so eine Sehnsuchtsfigur von vielen CDU-Leuten. Das erklärt viel darüber, wie es dann wurde auch. Und da hat er gesprochen, hat einen Vortrag gehalten, der war sehr, sehr gut. Das war auch rhetorisch sehr, sehr gut. Und Sie erleben, oder wir erlebten Merz ja immer bei so Anlässen. Und wir erlebten ihn dann immer, wenn er frei sprach in Auseinandersetzungen. Das war immer okay. Bis er in eine Rolle kam, wo diese Reden dann irgendwie. Also muss dazu sagen, ich habe die von Steinmeier gesehen, die Weihnachtsansprache, fand es jetzt auch nicht so wirklich prickelnd. Und ich glaube, dass man Friedrich Merz viele positive Attribute zugeschrieben hat, wo er jetzt Probleme hat, diese Erwartungen zu erfüllen. Das ist echt ein Problem.
Ja, ich
Also
frage mich auch immer
sehe
noch,
ich jedenfalls so.
ich frage mich ja immer noch, wo seine positiven Attribute sind. Also, er ist ja
Ich
nicht
bin,
einnehmend.
wissen Sie, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Kommen wir mal weg von der CDU und von Friedrich Merz. Ich fand den Vorgänger mindestens genauso schlimm. Mindestens. Ich glaube, wir erleben, und auch dem hat man Attribute zugeschrieben, bevor es wurde, wo jeder sagt, das ist der in der SPD, der es kann. Und ich glaube, dass wir einfach zu viele Erwartungen an diese Leute haben, also an diese Figur, an dieses Amt haben. Und die werden dann irgendwann, das ist so mein Eindruck, je älter ich werde, die werden dann irgendwann zu einer Karikatur ihrer selbst. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, wir haben uns nicht damit abgefunden. Es war schon eine Schwierigkeit, die Angela Merkel hatte, dass eine vernünftige Regierungsarbeit in der heutigen Zeit eher so aussehen muss wie bei Angela Merkel Und jeder saß da und dann kam jeder mit seinen schwiemeligen Erinnerungen an damals, die großen Parlamentsdebatten. Und dann kommen diese Leute wieder und man denkt, ach nee, das ist alles so gestern. Das ist ja mein Hauptproblem. Ja, wir hätten Habeck haben können 2017.
Ja.
Ich sage es immer wieder, ich kriege immer gesagt, ja, Leute, hört doch mal mit der Haltererwartung auf. Wir sind eine Demokratie, wir hätten Habeck haben können. Ja, natürlich, aber die Grünen haben 2017 nicht gewollt. Und da wäre es vielleicht geworden.
Ja.
Aber in dem Moment, wo die Partei bei 10 oder 12% steht, egal, ob da auch die CSU mit ihrem Bashing und Springer mit zu tun hat. Dann zu glauben, der hätte noch eine Chance, Kanzler zu werden, ist doch albern. Nein,
Ja.
wir hätten Habeck nicht haben können. Wir hätten Habeck haben können, wenn die Grünen 2017 richtig entschieden hätten. Das
Wir hätten
durften sie
Habeck
aber
haben
nicht.
können, wir hätten Habeck haben können, wenn genügend Leute die Grünen gewählt hätten. So, aber er hat halt auch die PS leider Gottes nicht auf die Straße bekommen in dem Falle. Und es ist ja jetzt für die, die länger zugeschaut haben, klar, dass ich bei den Grünen bin, auch und
Ich
ich muss
nicht.
ganz ehrlich sagen, er hat unglaublich viele kommunikative Fehler gemacht. Und aber natürlich kommt dann noch dazu die Geschichte mit Springer. Und natürlich kommt noch dazu das unglaublich schlimme Verhalten von Herrn Söder und aber auch Herrn Merz. Das sind viele Dinge. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Grünen haben es nicht geschafft, ihre Ideen in der Art und Weise an die Leute zu kommunizieren und ein Feuer zu entfachen, dass sie denn dann auch gewählt werden. Weil viele Themen, die wir auch in der Partei immer wieder selber diskutieren, würde ich ja sagen, würden wir die Leute erreichen, hätten wir diese Probleme vielleicht gar nicht mehr.
Keine Ahnung. Aber man kommt
Und
immer,
das ist
also,
aber, Entschuldigung, das ist
ne.
aber auch genau das, was mich so in der Partei, in der politischen Landschaft so ein bisschen aufregt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in vielen entscheidenden Punkten und in Ämtern Dilettanten sitzen. Also auch bei den Pressekonferenzen, die ich da irgendwie mir anschaue und eben auch wenn Jung und Naiv, der Thilo Jung, so Fragen stellt, wo ich mir immer wieder denke, die Leute, die da sitzen, sag mal, und ich komme ja aus der Branche. Und wenn Unternehmen so kommunizieren würden, wie Politik das tut, dann würden diese Unternehmen keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und da möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass bei den Unternehmen alles so gut läuft. Da gibt es auch noch ganz viel Luft nach oben. Aber in der Politik, da denke ich mir ganz häufig, da sitzen Leute, die wirklich gutes Geld verdienen. Und ich frage mich, warum? Warum sitzen die denn da? Warum machen die das denn? Eben wie Frau Reiche, deren Pressesprecherin, wo ich mir auch gedacht habe, sag mal, wie definiert man denn, ob ein Termin privat ist? Ja, das definiert die Ministerin selber. Wo ich mir denke, das ist doch ein gefundenes Fressen für die Journalisten. Wie kann man denn so kommunizieren? Da muss man doch besser drauf vorbereitet sein. Da muss man doch ein besseres Wording haben. Da muss man doch, und es ist genau das Gleiche bei vielen Politikern, eben auch nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei den Linken, aber auch bei der CSU und CDU, wo ich mir immer wieder denke, wie könnt ihr denn so kommunizieren?
Ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, dass wir immer die SPD vergessen?
Ja,
Hier
weil die ja
verabschieden sich die
sicher.
Leute schon, weil wir zu lange reden.
Ja.
Wir müssen
Ja,
aufhören.
stimmt, wir müssen aufhören, weil sonst kann ich es nämlich nicht mehr runterladen. Ich weiß nicht, ich habe ein Live gehabt jetzt kürzlich, das war 2 Stunden, das habe ich nicht runtergekriegt.
Na,
Dann
dann
kann
müssen
ich
wir
es
jetzt
nicht mehr auf
aufhören.
YouTube raufladen.
Um Gottes Willen. Um
Dann müssen Sie
Gottes
mal schauen,
Willen.
da sind voll gute Kommentare unten drunter.
Echt?
Ja.
Ehrlich, also
Ja. Und unser
ich
Podcast, ne? Also das ohne
ja.
Bild, das läuft auch erstaunlich gut.
Super. Wir sind die Hoffnung der Medienszene im Jahr
Ich
2026.
glaub's auch. Ich glaub's
Ich
auch.
wünsche Ihnen und allen anderen einen schönen Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch am nächsten Sonntag, 17 Uhr.
In dem Sinne wünsche ich
Das war die legendäre Neujahrsfolge vom 4. Januar. Nächste Folge am Sonntag, 11. Januar um 17 Uhr auf Instagram.